Ja, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Schön, euch zu sehen wieder und mit euch dieses Thema des, oder eigentlich diesen Text aus Numeri Kapitel 11, also 4. Mose Kapitel 11, aufzuschlagen und anzuschauen, auch gerade bei diesem Thema des Murrens zu bleiben. Und wir haben ja schon zwei Predigten zu diesem Thema gehabt. Und wir wollen heute vor allem auf den letzten Teil oder eigentlich auf die zweite Hälfte des Kapitels eingehen. Ich lese euch aber noch einmal das ganze Kapitel vor, damit wir alle irgendwie den Kontext auch haben und nochmal die Sachen aus den letzten Predigten wieder in Erinnerung rufen können. Also 4. Mose, Kapitel 11, Abvers 1. Als sich das Volk beklagte, war es übel in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn loderte unter ihnen auf und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das hergelaufene Volk unter ihnen war lüstern geworden, und da weinten auch die Kinder Israel wieder und sagten, wer will uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Und dann lesen wir ab Vers 10 weiter. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle seine Sippen, jeden in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und auch Mose missfiel es. Und Mose sagte zu dem Herrn, warum tust du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen? Oder habe ich es geboren, so dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir zu essen haben. Ich kann dieses ganze Volk nicht alleine tragen, es ist mir zu schwer. Willst du das mit mir tun, so töte mich lieber, wenn ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sagte zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bringen sie vor das Zelt der Begegnung, damit sie sich dort bei dir aufstellen. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und will von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du sie nicht alleine tragen musst. Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen, denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten, darum wird euch der Herr Fleisch geben und ihr werdet essen, nicht einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen Monat lang, bis es euch zur Nase herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist, und vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten weggegangen? Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin, und du sagst, ich will ihnen Fleisch geben, sodass sie einen Monat lang zu essen haben? Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie ausreicht? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, sodass es für sie genug ist? Der Herr aber sagte zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob mein Wort sich an dir erfüllt oder nicht. Und Mose ging hinaus und sagte dem Volk die Worte des Herrn, versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt. Da kam der Herr hernieder in der Wolke, redete mit ihm, nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, weissagten sie und hörten nicht auf. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen, denn sie waren auch aufgeschrieben und doch nicht zu dem Zelt hinausgegangen. Und sie weissagten im Lager. Da lief ein junger Mann hin und sagte zu Mose und sagte, Eldad und Medad weissagen im Lager. Da antwortete Josa, der Sohn Nuns, Moses Diener, von seiner Jugend an und sagte, mein Herr, Mose, wehre ihnen. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du dich für mich? Oh, dass doch alle im Volk des Herrn weissagen und der Herr seinen Geist über sie kommen lassen würde. Darauf zog sich Mose mit den Ältesten Israels in das Lager zurück. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn, ließ Wachteln vom Meer kommen und ließ sie auf das Lager fallen. Eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort, rings um das Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag und sammelte Wachteln. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie rings um das Lager aus. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und bevor es aufgezehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher heißt dieser Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Von Lustgräber zog das Volk weiter nach Hazeroth und sie lagerten sich in Hazeroth. Das war das Wort des Herrn und wir wollen noch einmal zu ihm kommen und ihn bitten, dass er uns sein Wort aufschließt und hilft. Vater, so bitten wir dich, der du dein Wort gesendet hast, der du deinen Geist, den Geist Christi der Gemeinde gegeben hast. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufmachst, es uns lehrst, es uns ins Herz einschreibst. Wir bitten dich um dein Eingreifen in unserem Leben, um deine Heilung, auch da, wo wir murren. Wir bitten dich, vergib uns da, wo wir uns versündigt haben. Und wir bitten dich, stelle uns her, wie du Mose wiederhergestellt hast. Amen.
Amen.
Ja, ich will einmal ganz kurz noch einmal über dieses Thema Murren nachdenken und nochmal zurückschauen auf die letzten Predigten. Wir haben in der ersten Predigt nämlich vor allem diese ersten Verse angeschaut im Kapitel 11 und wir haben uns mit der Krankheit eigentlich auseinandergesetzt. Wir haben eine Diagnose gestellt. Wie beschreibt denn die Bibel das Murren? Wir haben gesehen, es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen legitimem Klagen vor Gott und dem Murren. In Vers 1 zum Beispiel steht hier wörtlich, als das Volk sich sehr beklagt oder sich erging in Klagen. Ja, und wir haben gesehen, Murren ist gekennzeichnet davon, dass wir beginnen, nicht mehr eine Grenze zu finden, dass wir beginnen, in unserem Klagen uns zu ergehen und zu klagen und zu klagen. Wir haben gesehen, dass Murren ansteckend ist zum Beispiel. Wir haben gesehen, wie die Fremden im Volk die Israeliten dann angesteckt haben und wie sogar Moses dann angesteckt wurde von dem Murren des Volkes. Wir haben gesehen, dass Murren sehr manipulativ ist. Die Kinder Israels haben geweint vor dem Herrn. Sie haben auch Mose versucht zu manipulieren mit ihrem Leiden, haben gesagt, wie schlimm sie es haben. Wir haben gesehen, dass Murren unseren Geschmack wegnimmt für die guten Gaben Gottes. Das Manna, was wie Koriandersamen waren, wie Honig geschmeckt hat, war plötzlich in ihrem Mund fad geworden. Sie hatten keine Freude mehr an den Sachen, die sie hatten. Wir haben gesehen, dass Murren einen selektiven Gedächtnisverlust bringt. Sie denken an Ägypten zurück, sie vergessen die Sklaverei und denken nur noch an den Knoblauch und an die Zwiebeln und an das Schöne, an den Fisch, den sie dort genießen konnten. Und wir haben dann in der zweiten Predigt, haben wir uns Zeit genommen, darüber nachzudenken, wie Gott das Murren sieht. Wir haben darüber nachgedacht, dass Murren immer vor dem Herrn stattfindet. Das steht auch hier in dem Text. Gott sagt, sie haben vor mir gemurrt. Wir haben gesehen, wie die Psalmen über das Murren Israels reden und wie Gott selbst sagt, dass er ihnen eigentlich, dass er sie wie ausspucken will. Das ist etwas Ekliges für ihn, wenn sein Volk murrt, wenn Menschen murren gegen ihn. Und so wie diese Menschen jetzt Fleisch essen würden und davon so satt werden, dass es ihnen zu den Ohren rauskommt. Da haben wir gesehen, dass Gott sein Volk auch so empfindet, wenn es murrt. Wir haben gesehen, wie Murren letztlich ein Infragestellen des Evangeliums ist. Es ist ein Infragestellen der Güte Gottes. Und es stellt die Güte Gottes falsch dar, verzerrt dar. Und Murren ist deswegen eine große Sünde auch. Und wir sollten sie ernst nehmen in unserem Leben. Und wir schauen heute jetzt vor allem auf den Knecht Gottes, auf Moses selbst. Und ich glaube, dass das Erste, was wir sehen in diesem Abschnitt jetzt ab Vers 10, ist, dass es in gewisser Weise einen Unterschied gibt zwischen Mose und dem Volk. Also wir haben gesehen, Mose wird auch angesteckt von dem Murren. Wir sehen zum Beispiel, wie er sich sehr ergeht im Murren auch, genauso wie das Volk. Er beginnt zu Gott zu sagen, das ist schon krass, was er sagt. Also er sagt, wenn ich Gnade finde in deinen Augen, im Vers 15, dann bring mich doch um. Das ist besser als das, was ich jetzt gerade erlebe. Und er sagt im Vers 11, dass er gar keine Gnade gefunden hat in den Augen Gottes. Er stellt Gott als seinen Feind dar. Also Moses wird auch angesteckt von dieser Krankheit. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Mose und dem Großteil des Volkes. Wir sehen nämlich, dass Gott über das Volk sagt, in Vers 20, dass sie den Herrn verworfen haben. Also ihr Murren hatte einen Charakter, der tiefer ging als nur das, was gerade ausgebrochen ist in dem Moment. Es öffnete ihr Herz, zeigte eigentlich ein Herz, was Gott verworfen hatte. Aber Mose sagt immer noch, dass er der Knecht Gottes ist. Er sagt hier zu Gott, warum tust du so übel an deinem Knecht? Und es ist nicht einfach so, dass Moses sagt, ja, Gott ist mein Herr und ich bin sein Knecht, sondern es zeigt sich auch in seinem Leben. Es zeigt sich auch daran, dass er zum Beispiel ein Gefühl hat für das Übel des Murrens. Wir haben das im Vers 10 gelesen. Auch Mose missfiel es. Also Moses hat, obwohl er hier selber murrt, hat er doch ein Empfinden durch den Heiligen Geist, wie schwerwiegend diese Sünde ist im Volk Gottes. Und es missfällt ihm, genauso wie auch Gott zornig ist über das Murren. Also wir sehen in Mose einen wahren Knecht Gottes, ein wiedergeborener Mensch, ein Menschen, der den Geist Gottes hat. Und der Text sagt uns, dass auch solche Menschen manchmal murren. Und er zeigt uns auch, wie Gott einen Knecht Gottes wiederherstellt und wie Gott mit uns umgeht, wenn wir seine Kinder sind und wenn wir murren. Und von daher ist es ein sehr hilfreicher Text, weil es zeigt uns den Umgang Gottes durch das Evangelium mit seinen murrenden Kindern. Und jetzt können wir uns fragen, wir lesen hier, wie Mose murrt und wir denken einfach mal logisch darüber. Er sagt wörtlich, du tust übel an deinem Knecht. Warum tust du übel an deinem Knecht? Vers 11. Nun, was ist das Problem? Was ist das eigentliche Problem? Und es gibt, logisch gesehen, gibt es doch nur zwei Wege eigentlich, zwei Dinge, die möglich sind. Entweder Gott tut wirklich gerade übel an ihm, oder Moses hat in irgendeiner Form ein falsches Denken über die Situation und über Gott. Und wir wissen natürlich, wenn wir die größere Geschichte anschauen, den Kontext auch der Schrift, wir sehen, dass Gott niemals übel tut an seinen Knechten. Die Schrift sagt, dass alles zu unserem Besten mitwirkt. Dass Gott seine Kinder, sein Volk behält wie sein eigener Augapfel. Und keine von uns würde übel tun an unserem eigenen Augapfel. Keine würde mit einer Schere da reinstechen. Na, Gott handelt nicht übel an Moses. Das heißt, das Einzige, was schief gehen kann oder was falsch sein kann hier, ist, dass Moses falsch denkt. Moses hat in seinem Denken irgendeinen Fehler hier, den er macht. Und das ist auch so bei uns, bei Christen. Wenn wir so über Gott denken, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott übel an uns tut, dann offenbart das einen Fehler in unserem Denken. Und wie oft haben wir Christen auch Fehler in unserem Denken? Und manchmal sagen wir das, ja, ich weiß eigentlich die ganze Theorie, ich weiß es alles eigentlich und jetzt muss ich nur die Praxis üben und dafür sagen wir, Aber ich glaube, viel öfter ist es so, dass wir es eigentlich noch nicht wissen. Dass wir eigentlich noch nicht wirklich die Dinge erkannt haben, die wir erkennen sollen. Dass wir wie Moses hier sind und dass wir vielleicht eine punktuelle, eine zeitliche Blindheit auch haben für gewisse Dinge. Und dass wir falsch über Gott denken. Wir sehen auch, dass Moses blind ist daran, dass er eben die Gnade Gottes nicht mehr sieht. Er sagt, ich finde keine Gnade bei Gott. Er sagt, wenn Gott mir gnädig wäre, dann hätte ich diese Probleme nicht, die ich habe. Und er sieht die Gnade Gottes nicht nur nicht in seinem Leben, er hat auch eine niedere Sicht von der Gnade Gottes. Also für ihn wäre es schon Gnade Gottes, wenn Gott ihn umbringen würde. Das ist doch eine kleine Sicht der großen Gnade Gottes, die Moses hat in diesem Moment. Und wohin führt das jetzt? Dass Moses, und wir werden noch genau anschauen, was ist eigentlich das Problem von Mose? Wo liegt das Problem in seinem Denken? Aber es führt dem Mose da erstmal dahin, dass er eine große Last verspürt. Das sagt er ja im Vers 11, lese ich nochmal. Warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Vers 12, dann führt er das aus mit diesem Bild einer Amme, die ja rechtmäßig ein Kind tragen müsste. Aber Gott gibt ihm sozusagen diese Last, ohne dass er danach gefragt hat, ohne dass er dieses Volk hervorgebracht hätte, muss er sich jetzt darum kümmern. Er findet diese Erziehung, diese Erziehungsaufgabe unmöglich. Er sagt, das ist eine große Last für mich. Vers 14 sagt er, ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen. Es ist mir zu schwer. Und er spürt diese Last, ohne die Gnade Gottes zu spüren. Das haben wir gesehen hier. Und ich möchte dich heute Morgen als erstes fragen, wie ist es bei dir? Gibt es Situationen in deinem Alltag, wo du sagst, Gott ist übel, Gott handelt übel an mir, oder ich empfinde es zumindest so. Ich verstehe es nicht, wieso so Gott mit mir so umgeht, wieso die Situationen gerade so sind. Und wo du auch eine Last empfindest, wo du empfindest, dass dein ganzes christliches Leben gerade im Moment eine Last, eine Bürde ist. Und das ist ein Problem, liebe Geschwister, wenn wir so empfinden, weil Christus sagt, dass seine Bürde leicht ist. Er sagt, dass sein Joch sanft ist. Und es offenbart, dass wir in unserem Herzen ein Problem haben, dass wir falsch gedacht haben über Gott, wenn wir so empfinden über den Glauben. Und wir sollten uns fragen, wenn das so ist, wo ist das Problem? Was ist das darunterliegende Problem? Und wir kriegen einen kleinen Einblick in das Denken, in das Herz von Mose in den Versen 13 dann und etwas später auch Vers 21. Ich lese Vers 13. Wir sehen nämlich dort das Problem, mit dem sich Mose herumschlägt gerade. Er sagt, woher soll ich Fleisch nehmen? Das Volk hatte gemurrt, weil es kein Fleisch hat. Es hat Fleisch gefordert und Moses kommt vor den Herrn und sagt, woher soll ich das nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir zu essen haben. Das heißt, in Moses Augen ist das hauptsächliche Problem, was gerade da ist, ein logistisches Problem, nicht wahr? Also er sagt, dass diese Forderung des Volkes gerade logistisch nicht möglich ist. Also die Supply Chain, könnte man sagen, Versorgungskette, die stimmt nicht. Woher soll ich das nehmen? Und wir sehen das noch deutlicher dann in Versen 21 und 22. Und Moses beginnt hier mit den Zahlen. Und er sagt, 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin. Und du sagst, ich will ihnen Fleisch geben, sodass ihnen einen Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie ausreicht? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, sodass es für sie genug ist? Also Moses nimmt hier sozusagen vor seinen geistigen Augen seinen Rechenschieber nach vorne. Er sagt, die Zahlen stimmen nicht, Herr, die Logistik, sie funktioniert nicht. Das heißt, dass Moses hatte ja eine tatsächliche Last von Gott bekommen. Wir sehen ja, Gott hat ihm dieses Volk anvertraut. Er hat ihm einen Auftrag gegeben, damals beim feurigen Busch, beim brennenden Busch. Aber Moses hat sich zu dieser tatsächlichen Last Gottes eine selbstverschuldete Last auferlegt. Er hat sich nämlich ein logistisches Problem selber auferlegt, was unlösbar ist. Und jetzt können wir ein bisschen nachvollziehen, woher auch diese Verzweiflung kommt bei ihm. Das passiert nämlich, wenn wir uns Probleme auferlegen, die unlösbar sind. Also wir könnten sagen, im Kern ist sein Problem, im Kern seines Denkensproblems ist ein Missverstehen des Auftrags Gottes für diesen Moment. Ein Missverstehen des Auftrags Gottes. Und wir können sagen, ich glaube, wir können sogar sagen, das ist einer der größten Probleme von uns Christen überhaupt. Dass wir den Auftrag Gottes für unser Leben missverstehen. Und es ist ein Problem, was die Schrift immer wieder anspricht. Wir haben heute nicht so viel Zeit, darauf einzugehen. Aber ich möchte euch zwei Stellen zeigen nochmal, wo wir ein ähnliches, wo wir dieses Problem nochmal sehen. In Johannes 6, bitte schlagt mir gerne auf. Das ist nämlich wieder ein logistisches Problem. Ein Problem, was sehr ähnlich ist. Das ist in der Speise, bei der Speisung der 5000. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Jesus sie bewusst in dieses Problem hineinführt, um sie zu testen, ob sie den Auftrag Gottes missverstehen würden. Wir lesen einmal gemeinsam Johannes 6 ab Vers 5. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam und sagte zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit sie essen können? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste genau, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot ist es nicht genug für sie. Also wieder der innere Rechenschieber, ne? Ein logistisches Problem, was Gott mir gerade stellt. Und ich gehe den normalen Weg, den ich normalerweise gehe. Ich beginne zu überlegen, wie kann ich das machen. Und er kommt auf die Summe 200 Denare. Für 200 Denare Brot ist nicht genug für sie, damit jeder von ihnen ein wenig bekommt. Das ist eine unmögliche Summe, die ein Mensch bringen könnte. Und einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Es ist ein Junge hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sagte: Lasst die Leute sich hinsetzen. Es war aber viel Gras an dem Ort, da setzten sich die Männer hin, etwa 5000 an der Zahl. Also was macht Jesus? Jesus führt sie an dieses Problem heran. Ein ganz ähnliches Problem, was Mose hatte. Und dann übergibt er ihnen sozusagen den Auftrag. In den Parallelstellen, in anderen Evangelien steht es: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie verstehen diesen Auftrag darin, dass sie sagen, wir müssen für das Brot aufkommen. Wir müssen ein logistisches Problem lösen. Und welchen Auftrag gibt ihnen Jesus wirklich? Er sagt, lasst sie sich hinsetzen. Also das war der eigentliche Auftrag, den er forderte von den Jüngern. Er forderte von ihnen, dass sie im Blick, im Vertrauen auf Christus, die Menschen sich setzen ließen. Und dass Jesus nachher die Menschen wie der Hirte in Psalm 23, sie auf grünen Auen lagert. Ja, er lässt sie sich hinsetzen, er gibt ihnen das, was sie brauchen. Und ihr Auftrag war eigentlich zu sagen, ihr müsst euch hinsetzen. Wir sehen das gleiche Muster bei Martha und Maria, nicht wahr? Martha ist hart am Arbeiten, Jesus ist zu Besuch und die Maria sitzt zu den Füßen Jesus. Und Martha beschwert sich dann. Sie fühlt, das ist eine große Last, die sie tragen muss. Maria hilft ihr nicht. Sie muss den Haushalt schmeißen. Sie muss schauen, dass möglichst etwas Gutes auf dem Tisch liegt. Und Jesus weist sie zurecht und sagt, Maria hat das gute Teil der Welt. Du bist um vieles besorgt. Und das ist ein Problem, was immer wieder in der Schrift kommt, dass wir, dass die Knechte Gottes, den Auftrag Gottes missverstehen in der Situation. Und wir wollen jetzt schauen, wie antwortet Gott auf dieses Problem. Weil Gott führt den Mose heraus aus dieser Not. Und er macht es auf drei verschiedene Arten und Weisen. Und wir wollen die drei Arten hier nacheinander anschauen. Und die erste sehen wir in Vers 16 bis 17. Ich lese sie noch einmal vor. Also wieder zurück zu 4. Mose, Kapitel 11, 16 bis 17. Und der Herr sagte zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bring sie vor das Zelt der Begegnung, damit sie sich dort bei dir aufstellen. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und will von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Das ist schon erstaunlich, was Gott hier tut. Ich finde es sehr erstaunlich, diese erste Antwort Gottes. Wir müssen mal bedenken, Mose hat gerade Gottes Gnade in Frage gestellt. Er hat Gott gerade als einen harten Herrn dargestellt, der ihm eine üble Last auferlegt hat. Mose lässt sich von dem Murren des Volkes mitreißen. Und wer trägt eigentlich wirklich hier? Es ist Gott, nicht wahr? Gott sagt am Ende vom 5. Buch Mose, er hat sein Volk wie ein Adler seine Jungen getragen auf seinen Flügeln. Na, Gott ist eigentlich der, der das Volk trägt. Und diese Anklage von der Seite Mose wird jetzt mit so viel Barmherzigkeit begegnet von Gott. Gott weist ihn nicht zurecht hier an der Stelle. Gott kommt nicht in seinem Zorn und schreckt den Mose und führt ihm vor Augen, welche Sünde er gerade begeht. Sondern Gott holt ihn aus einer selbstverschuldeten Last heraus, indem er seinen Dienst erleichtert. Und er sagt, ich gebe dir 50 Älteste, die dir helfen. Du sagst, dein Dienst ist zu hart. Er ist selbstverschuldet zu hart, aber du sagst, er ist zu hart, ich will ihn erleichtern. Und wie viele Situationen, Geschwister, gibt es in unserem Leben, wo Gott das tun muss? Wo wir eigentlich in einem Auftrag stehen, der nicht zu hart wäre, nicht zu schwierig wäre, aber der aufgrund unserer Sünde zu schwierig ist. Der aufgrund dessen, dass wir irgendwelchen falschen Maßstäben folgen wollen, eine unerträgliche Last geworden ist. Und Gott gibt uns unerwartet Gnade in solchen Situationen. Er erleichtert die Last seines Dieners. Und wir sehen das selbst auch bei den großen Männern der Schrift, nicht wahr? Wir sehen das bei Elia auch. Elia, der am Berg des Herrn steht und Gott anklagt und sagt, ich bin der einzige Prophet des Herrn, der noch übrig ist und alle außer mir sind abgewichen und so weiter. Er sagt, Gott, du hast eigentlich versagt in deinem Plan. Und was sagt Gott? Er sagt, er stellt ihm einen Nachfolger, Elisa, vor. Und das heißt nicht, dass Gott ihn komplett ablöst. Ich habe das früher so verstanden, dass er sagt, Elia, ich kann dich nicht mehr brauchen. Du musst, ich kann dich nicht mehr brauchen. Ich will, dass du jetzt den Elisa salbst und ihn zum Nachfolger bestimmst. Aber Elia wird nachher noch von Gott gebraucht. Elia kommt immer noch vor in der Geschichte Gottes. Und wir wissen aus der Geschichte zwischen Elia und Elisa, seinem Nachfolger, dass Elisa ihm lange gedient hat. Elisa ging mit seinem Herrn Elia und Elisa half ihm, diese Bürde zu tragen. Also Elia beschwert sich, dass er der einzige Prophet ist. Gott stellt ihm einen Freund zur Seite, einen Knecht, der mithilft. Also erstens, Gott holt uns in seiner Barmherzigkeit oft aus selbstverschuldeten Lasten heraus, indem er unseren Dienst erleichtert. Dann zweitens, Gott lenkt den Fokus seines Knechtes auf dessen eigentliche Aufgabe. Also hier kommt der eigentliche Teil der Korrektur, und es ist eine sanfte Korrektur, die Gott vornimmt, aber es ist eine Korrektur für Moses. Und die sehen wir im Vers 25. Also unter anderem sehen die immer wieder hier. Also Gott sagt, er kommt und redet zu Mose, auch im Vers 17 zum Beispiel. Und er gibt ihm dann den Auftrag, Vers 18, und zum Volk sollst du sagen. Oder im Vers 25, da kam der Herr hernieder in der Wolke, redete mit ihm, nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, weissagten sie und hörten nicht auf. Also Moses wird daran erinnert, was seine eigentliche Aufgabe ist, nämlich Gottes Wort zu sprechen zu diesem Volk. Gott sagt ihm, das ist nicht deine Aufgabe, das Meer leer zu fischen. Es ist nicht deine Aufgabe, überhaupt mir zu sagen, wie ich es tun soll. Sondern seine eigentliche Aufgabe ist zu sagen, ich will Gottes Repräsentant sein und Gottes Worte sprechen zu diesem Volk in dieser Situation, wo ich auch nicht weiß, wie es enden wird und wie Gott es genau tun wird. Und das, was er ihnen sagen würde, ist ja eine Konfrontation mit der Wahrheit Gottes. Gott sagt ihm, sage zu dem Volk, heiligt euch, das ist Vers 18, dann heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen. Und ich glaube, was Gott sagt dann durch seinen Propheten Moses, er sagt, heiligt euch im Sinne von überprüft eure Herzen, sondert euch ab für den Herrn, der Herr wird kommen morgen, prüft eure Herzen vor ihm, merkt, dass ihr murrt, seht, in welcher Sünde ihr lebt. Und bereitet euch darauf vor, dass Gott kommen wird. Er wird kommen zum einen mit seinem Segen. Er wird kommen und er wird zeigen, dass das Volk zu Unrecht murrt, indem er das Fleisch schickt. Aber wir sehen dann in Vers 33, dass Gott auch zum Gericht kommen würde. Das Volk isst dieses Fleisch, ne? Und während es noch zwischen ihren Zähnen liegt, viele von ihnen sterben daran. Also offensichtlich schickt Gott eine Krankheit mit, dass viele von ihnen im Volk getötet werden. Also der Auftrag von Moses ist, das Volk noch einmal zu ermahnen, zu sagen, kehrt um zu Gott, heiligt euch für morgen. Gott wird kommen. Und es ist die Aufgabe eines Propheten, eines Botschafter Gottes, die Gott ihm gibt. Und wir sehen dann im Vers 25, dass diese Ältesten auch weissagen werden. Und das Wort weissagen wird in der Bibel oft benutzt für das, was Propheten sagen. Propheten geben Gottes Wort weiter. Weissagen heißt Gottes Wort reden. Das heißt, er und die Ältesten zusammen, die sollen das Volk Gottes mit Gottes Wahrheit konfrontieren. Sie sollen Gott repräsentieren in dieser Situation. Gott lenkt den Fokus von Moses auf seine eigentliche Aufgabe. Und wie nötig ist es auch bei uns, nicht wahr, dass Gott uns in unserem Alltag immer wieder ausrichtet auf unsere eigentlichen Aufgaben, auf die eigentlichen Prioritäten auch. Es ist so schnell, dass wir zum Beispiel am Arbeitsplatz falsche Maßstäbe aufrichten oder Dinge, die eigentlich gut sind, nehmen und sagen, da will ich investieren, aber es geht auf Kosten von wichtigeren Dingen. Ja, dass wir sagen, wir wollen fleißig sein, wir wollen gute Arbeit leisten und das sind gute Aufträge Gottes. Das ist die normale Last, die Gott uns gibt für unsere Arbeit. Aber dass wir dann beginnen, unsere eigenen Maßstäbe da reinzumischen. Dass wir sagen, ich will allen Erwartungen gerecht werden zum Beispiel. Ich merke zum Beispiel bei mir im Lehrerberuf ist es so, dass es gibt so viele Erwartungen von Lehrern, von Kollegen, von Schulleitung, von den Kindern, von den Eltern der Kinder. Und ich muss mir immer wieder sagen, ich kann diesen Anforderungen nicht allen gerecht werden. Ich muss darauf schauen, was sind wirklich die Prioritäten Gottes in meinem Beruf. Wozu beruft mich Gott wirklich? Wozu soll ich wirklich viel Zeit investieren? Und wo muss ich Abstriche machen und gegen meine Menschen vorgehen und gegen die Maßstäbe, die in meinem Herzen aufkommen und mir sagen, das ist deine Aufgabe. wie schnell ist unser Herz dabei, unmögliche Logistikprobleme uns aufzuwerfen, nicht wahr? Und dann sind wir in diesem klassischen Hamsterrad und wir kommen nicht raus und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wir sehen die ganzen Listen, die wir aufgeschrieben haben, sie prägen uns und sie regieren uns. Und wir haben Angst, richtige Dinge zu tun, weil wir uns diese Lasten aufgebürdet haben und keine Zeit haben. Das heißt, das sind diese Situationen, wo wir gute Aufgaben sehen. Und auch gute Aufgaben, die auch Teil unserer Pflicht sind. Aber wo wir wegen unserer eigenen Begrenztheit, wegen unserer Begrenztheit in Zeit, in Ressourcen, in Energie, priorisieren müssen und überlegen müssen, was ist wirklich meine Aufgabe jetzt? Mose war ja der Hirte des Volkes. Wir könnten sagen, irgendwo war das schon seine Aufgabe, das Volk zu füttern. Ja, also wenn er das Volk irgendwo hinführt, wo es nichts zu essen gibt und ihnen dann nichts gibt, dann ist es schon irgendwo seine Schuld. Aber Moses hat in dem Augenblick, überschätzt er sich selbst. Er denkt, Gott gibt mir diese große Aufgabe und irgendwie fordert Gott, dass ich es tue. Er sieht nicht mehr seine Geschöpflichkeit vor dem Herrn und seine Begrenztheit. Meine Frau sagt mir manchmal, du, heute, ich hatte wirklich den Wunsch, das Essen fertig zu haben, wenn du nach Hause kommst, damit wir einfach essen können. Aber dann ist das und das passiert mit den Kindern und ich musste Erziehungsarbeit machen, ich musste ein langes Gespräch führen. Und das ist gut, wenn wir das können. Wenn wir sagen können, die Aufgaben, die Gott uns gerade gibt, wir sind vor einem Ort, wo wir einfach begrenzt sind. Wir können diese Momente auch rotes Meer-Momente nennen. Ne? Moses hat es schon erlebt. Es gibt diese Momente, wo wir einfach vorausgehen müssen. Und Mose muss einfach vorangehen, er muss laufen. Das ist einfach Gehorsam. Und ein großer Teil unseres Alltags ist auch einfach, Gott gibt uns Aufträge und wir tun sie mit fröhlichem Herzen. Aber dann kommen manchmal Momente, wo wir vor einem Meer stehen. Wir stehen vor dem Roten Meer und wir können aus eigenen Ressourcen nicht mehr weitermachen. Und das sind die Momente, wo wir merken müssen, hier muss ich meine Aufgabe überdenken. Hier muss ich überlegen, was fordert der Herr jetzt wirklich gerade von mir? Und wo wir lernen müssen zu überlegen, wie kann ich jetzt gerade, wie Moses dort beim Volk, wie kann ich jetzt Botschafter Gottes werden? Für meine Familie, für meine Kinder, für meine Arbeitskollegen, meine Schüler, wie auch immer. Was ist meine höchste Priorität? Und wo sind meine Grenzen? Und wo kann ich Botschafter Gottes sein und Gottes Wort in die Situation reinbringen, in der ich stehe? Das ist die zweite Handlung Gottes an seinem Knecht Mose und an uns. Und die dritte ist, die finden wir dann vor allem ab Vers 23. Der Herr aber sagte zu Mose: Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob mein Wort sich an dir erfüllt oder nicht. Und ich glaube, hier kommt die eigentliche Konfrontation Gottes mit seinem Knecht. Und das, wo Mose wahrscheinlich den Stich spürt in seinem Herzen. Und sieht, oh ja, doch, ich habe doch eigentlich gesehen, dass die Hand des Herrn, er hat ja diesen Stab bekommen, nicht wahr? Den er aufstrecken muss über das Meer, aufstrecken muss über den Nil und über das Land. Und es kamen Fliegen auf und der Nil wurde zu Blut verwandelt und so weiter. Und das ist ein gutes Bild, nicht wahr? Dass eigentlich die Hand Gottes mit Mose war in dem Stab. Und wie ein Stab länger ist als eine Hand, so ist eben die Hand Gottes nicht so kurz. Und Gott erinnert ihn hier an das, was schon passiert ist in der Vergangenheit. Und er konfrontiert hier seinen Knecht und er sagt ihm eigentlich, lass das, was nicht deine Aufgabe ist, lass es mir. Und vertraue auf mich. Und wir sehen dann, dass Gott diese Aussage unter Beweis stellt. Er sagt dem Mose, du wirst sehen, wie es ist. Und wir haben dann diesen erstaunlichen Bericht dann ab Vers 31 mit den Wachteln. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und ließ Wachteln vom Meer kommen und ließ sie auf das Lager fallen. Und da sehen wir, dass das eine Tagesreise an Radius um das Lager herum war und 2 Ellen hoch, also 90 Zentimeter hoch war. Die Ausleger sind hier etwas unterschiedlich, wie sie das verstehen. Ich denke, die beste Erklärung, wie man das verstehen muss, ist, dass nicht die Wachteln sozusagen gestapelt waren bis 90 Zentimeter, weil es wäre schwierig gewesen, dann die Wachteln auszubreiten um das Lager herum, ne, wenn sie so gestapelt, sondern dass wahrscheinlich der Fall war, dass die Wachteln, und das gibt es auch in dieser Wüstenregion, dass Wachteln sind ja Zugtiere. Ne, sie gehen vom Norden nach Süden und es kann tatsächlich vorkommen, dass ein Wind Wachteln abtreibt von ihrem Kurs und sie in der Wüste landen. Und was man dann beobachtet oft, ist, dass diese Wachteln sehr, sehr schwach sind. Die sind am Ende ihrer Kräfte und die können kaum noch fliegen und man kann die ganz leicht einfangen. Und wahrscheinlich war das, ist es so gemeint, dass die Wachteln, die kamen vom Meer und er ließ sie auf das Lager fallen und dass sie eben eine Tagesreise weit um das Lager herum nicht mehr höher fliegen konnten als 90 Zentimeter ungefähr. Sie konnten nicht mehr abheben vom Boden. Sie waren leichte Opfer sozusagen. Man konnte sie leicht fangen. Und dann macht sich das Volk auf und die reisen bis eben vielleicht bis zu einer Tagesreise weit mit ihren Körben und so weiter. Die fangen diese Wachteln ein und sie töten sie und rupfen sie und so weiter, legen sie dann aus um das ganze Lager herum und lassen sie dann trocknen. Also Gott nimmt ein Ereignis, was manchmal auch in kleinen Formen passiert, wie er es oft bei den Plagen auch gemacht hat in Ägypten. Und dieser Wind, der vom Herrn auskommt, der treibt jetzt in diesem Moment so viele Wachteln, wie noch nie auf einem Mal da gewesen sind. Und er treibt sie zu diesem Volk, genau um dieses Lager herum. Und er beweist seine Kraft, er beweist, dass alles ihm gehört auf der Welt. Wie der Psalm 50 sagt, ne, wenn ich Hunger hätte, ich würde es euch nicht sagen. Die ganzen Stiere auf den Feldern sind mein und alle Tiere im Wald, die gehören mir. Und Gott bringt seine Tiere jetzt, wie bei der Arche Noah, und er bringt sie jetzt zum Volk Israel und er bringt die Wachteln zu ihrem Segen und zu ihrem Gericht. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Nöten und Problemen in unserem Leben, die entweder von der ersten Art sind, wo wir beauftragt sind, einfach gehorsam weiterzugehen. Gott wird uns viele logistische Probleme geben, die wir lösen sollen. Na, wenn ich denke an eine Situation zurück, wo einer unserer Jungs in der Nacht einfach erbrochen hat und es war dann über den ganzen Boden und er war krank und das war eine logistische Aufgabe, nicht wahr, die Gott uns gibt, die wir fröhlich und barmherzig tun sollen. Und die wir auch, da können wir nicht sagen, ja Herr, ich bin überfordert, sende du deine Putzkräfte, ich gehe jetzt wieder ins Bett zurück. Ja, das sind Aufgaben, die Gott uns gibt. Das ist diese leichte Last, die Gott uns gibt. Sie ist durch das Evangelium, werden diese Arbeiten leicht. Aber es gibt eben auch die Nöte zweiter Art in unserem Leben, wo wir an unsere Grenzen kommen und wo wir das Volk füttern müssen und wo wir überfordert sind. Und was sagt Gott hier in diesem dritten Punkt? Er sagt, dass er diese Nöte der zweiten Art völlig übernimmt. Er nimmt sie völlig in seine Hand. Wir müssen nicht mal einen Teil dazu beitragen. Vielleicht hast du eine Not an deinem Arbeitsplatz, die du unmöglich selber lösen kannst. Eine Not zu Hause, vielleicht eine Beziehung, wo du siehst, das ist so verfahren und alles, was ich sage, hilft nichts und ich kann nichts tun, ich bin am Ende meiner Kräfte, meiner Möglichkeiten. Es ist vieles in unserem Leben, was außerhalb unseres Einflussbereichs liegt und wir müssen lernen, dann diese Situation Gott abzugeben und zu warten auf die Hand Gottes, die nicht zu kurz ist. Aber wir finden auch mehr in diesem Text. Nämlich Gott hat auch für die Situationen erster Art viel zu sagen in diesem Text. Und das ist auch ein Teil dieser Antwort, dass die Hand des Herrn nicht zu kurz ist. Gott hat in unseren Problemen erster Art. Gott hat Moses auch in seinem eigentlichen Auftrag geholfen, nicht wahr? Und Gott hat sie diesem Volk, diese Ältesten, gegeben. Und wir sehen dann diesen interessanten Text, das ist ein ganz merkwürdiger Text auf den ersten Blick, dass Gott herabkommt, Vers 25, er redet mit Mose und dann nimmt er von dem Geist, der auf ihm war, und legt ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, weissagten sie und hörten nicht auf. So eine seltsame Formulierung. Und hier finden wir den Anfang einer Linie, die sich durch das Alte Testament durchzieht und bis ins Neue Testament geht. Eines roten Fadens, der sich durchzieht. Der Geist kommt nicht nur auf einzelne Personen, sondern Gott legt jetzt seinen Geist auf eine Gruppe von Menschen, die größer wird und die Teil des Volkes sind, die das Volk repräsentieren. Und dann sagt Gott, und dann hören wir aus dem Wort, sie hörten nicht auf. Das heißt, offensichtlich gab es das, dass Propheten manchmal geredet haben, und wir hören das auch in etwas ein paar Kapitel später, dass Gott selbst sagt, wenn ich mit einem Propheten rede, dann rede ich durch einen Traum zu ihm, dann bekriegt er eine Offenbarung von mir. Aber das war immer nur punktuell. Aber wir haben hier einen Vorgeschmack auf etwas, was noch kommen würde. Nämlich, dass für eine Zeit lang der Geist Gottes auf mehrere Menschen im Volk Gottes kam und er blieb dort. Also wir wissen nicht, wie lang, vielleicht ein, zwei Tage, vielleicht etwas mehr. Aber es war eine neue Erfahrung für Moses auch und für das Volk Gottes. Und dann kommt diese seltsame Geschichte mit diesen zwei, die noch im Lager sind und auch weissagen. Nicht wahr? Das ist doch eine seltsame Geschichte. Sie sind noch im Lager, sie haben offensichtlich diesen Ruf Mose entweder nicht gehört oder sie haben nicht drauf gehört. Aber sie bekommen auch den Geist. Sie sind aber nicht dort beim Tempel. Sie sind im Lager. Und im Joel 2 haben wir dann die Prophezeiung, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott über sein ganzes Volk, über das ganze Lager, der Geist Gottes wird nicht beim Heiligtum nur bleiben, sondern im Lager sein und sich im Volk Gottes aufhalten. Und dass die Söhne und Töchter weissagen werden. Es geht bis zu den Kindern. Und dann haben wir die Erfüllung dessen im Neuen Testament, nicht wahr? Wo Paulus dann sagt in Epheser 4, dass uns allen eben dieser Geist gegeben ist, damit wir alle mittragen. Das heißt, es ist nicht nur immer ein Führer im Volk Gottes und 70 Älteste, sondern die ganze Gemeinde hilft der ganzen Gemeinde, diese Last mitzutragen durch den Heiligen Geist. Und das ist ein wunderbarer Ausblick, den Gott ihm gibt, den Mose gibt hier in diesem Text. Und Moses lernt hier eigentlich, dass seine Arbeit, sein Auftrag, den er tut in diesem Volk, eine größere Erfüllung haben wird in der Zukunft. Das heißt, dass Gott seine Arbeit segnen wird auf eine Art und Weise, nach der sich Moses beginnt zu sehnen. Und das sagt, wir sehen, dass Moses offensichtlich gelernt hat. Ja, dieser Josua sagt ihm dann, das mindert doch deine Ehre. Wie kannst du es zulassen, dass auch Leute im Lager noch weissagen? Und Mose sagt ihm dann in Vers 29, eiferst du dich für mich? Oh, dass doch alle im Volk Gottes, Volk des Herrn weissagen und der Herr seinen Geist über sie kommen lassen würde. Also Moses merkt, dass Gott ihm hier einen Blick gibt auf die Zukunft und darauf, dass Gott einmal tun würde und dass Gott einmal die Arbeit des Moses segnen würde. Nur Mose hätte so oft sagen können, wozu das alles? Die ganze Erziehungsarbeit, die ich investiert habe, und das Volk kommt nicht einmal in das Land, die sterben alle in der Wüste und ich auch. Und wie oft geht es uns auch so, dass wir sagen, ja, selbst diese Arbeiten, die wir tun können durch die Kraft Gottes, ne, und die wirklich unser Auftrag sind, wozu? Und wir sehnen uns nach Frucht und wir sehen uns doch dann, dass wir sehen, dass unsere Kinder aufblühen und geistlich denken lernen und sich auch, dass die Erziehung Früchte bringt. Wir sehen uns dann auch, dass wir an unserem Arbeitsplatz ein Licht sein dürfen und dass wir sehen dürfen, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir sehen uns nach vollgepackten Gemeinden, wo Menschen umgekehrt sind von der Welt und jetzt voll Jesus nachfolgen. Und Gott gibt hier dem Moses einen wunderbaren Ausblick der Hoffnung zu sagen, schau voraus auf die Zeit, wo ich deine Arbeit segnen werde und wo Frucht kommen wird. Das wird lange dauern noch bei Moses, es kann bei uns auch lange dauern. Aber wir brauchen das, damit wir lernen, in der Situation zu danken darüber. Danke, Herr, dass ich nicht sehe, wozu ich jetzt dieses Erbrochene aufräume. Ich sehe jetzt nicht, wozu ich jetzt zum siebten Mal wieder das Gleiche sagen muss oder die Konsequenzen geben muss und so weiter. Und ich sehe keinen Effekt. Aber ich danke dir, dass es Hoffnung gibt und dass du zum Ziel kommst, zu deiner Zeit. Und dass wir beginnen dann in der Phase auf die nächste Phase zu schauen. So wie Moses den Blick bekommt auf Pfingsten, auf die Zeit der Gemeinde, so sollen wir und so kriegen wir den Blick auf die Zeit, wo Christus wiederkommt, nicht wahr? Und ich gebe euch jetzt, oder wir lesen noch einmal als letztes eine Stelle im Neuen Testament, wo uns dieser Blick aufgetan wird, auf das, was kommt. Das ist 1. Korinther 15. Und damit möchte ich dann auch schließen für heute. 1. Korinther 15. Und das ist dieses wunderbare Kapitel, wo Moses diesen Ausblick gibt auf die Auferstehung der Toten, nicht wahr? Und er sagt dann, 1. Korinther 15, ab Vers 54, wenn aber das Verwesliche das Unverwesliche anziehen wird und das Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also was sagt er? Wir leben in dieser Welt, die noch geprägt ist von dem Vergänglichen, von dem Verweslichen. Wir sehen, wie unsere Körper vergehen, wie unsere Bemühungen immer schwächer werden in unserem Leben, wie vieles trostlos aussieht. Und wir sehen auch die Kraft der Sünde, nicht wahr, in unserem Leben und im Leben unserer Kinder, unserer Gemeinde, unserer Umwelt. Wir sehen den Stachel des Todes. Aber Paulus bricht den Dank aus und er sagt, dass Gott uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, Vers 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist dem Herrn. Liebe Geschwister, dient im Herrn. Das bedeutet, dass wir dienen sollen, indem wir falsches Denken ablegen. Indem wir uns korrigieren müssen und sagen müssen, Gott ist gnädig. Er wird mir kein Gutes vorenthalten. Die Last ist nicht zu schwer. Und dass wir ein richtiges Verständnis unserer Aufgabe erlangen, dass wir beten darum, dass Gott uns Weisheit gibt. Zeige mir, was ist dein Wille? Wie kann ich dich in dieser Welt, in dieser Situation, wo ich vor dem Roten Meer stehe und nicht ein noch aus weiß, wie kann ich dich repräsentieren? Und dass wir lernen, darauf zu vertrauen, Gottes Hand ist nicht zu kurz. Wir dienen, wir arbeiten im Herrn. Dass wir lernen, die Probleme, die nicht unsere Aufgabe sind, ihm abzugeben. Und dass wir lernen, in den Problemen, die er uns als Aufgabe gibt, zu hoffen auf Gottes Eingreifen in den Aufgaben. Liebe Geschwister, vertraut und wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Lasst uns zum Ende jetzt noch einmal zusammen beten und vor dem Herrn kommen. Vater, wir möchten sagen, wir lieben dich und wir lieben deinen Umgang mit deinem Volk. Herr, wir lieben die Tatsache, dass du so voller Erbarmen bist mit uns. Dass du oft uns die selbst erschuldeten und selbst auferlegten Lasten erträglich machst, indem du hilfst. Indem du oft uns Vergebung und Wiederherstellung gibst in unserem Murren. Wir preisen dich für deinen Umgang mit Moses und auch mit uns. Und wir bitten dich, lass uns diese Güte zur Umkehr führen. Hilf uns, dass wir statt zu murren, danken und wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dir. Amen.
Amen.